Meine sehr verehrten Damen, Herren und alles dazwischen, das ist die Midlife Crisis. Ein Podcast von und mit Maike Schumacher. Was passiert eigentlich, wenn eine 50-jährige Frau, die mitten im Leben steht, zum ersten Mal über Sex spricht? Finden Sie es heraus. Viel Spaß beim Zuhören. Life Crisis.
Hallo und herzlich willkommen zur Folge 67 von Midlife Crisis. Mein Gegenüber nimmt schon die Zeigefinger wie ein Taktstock und spricht Midlife Crisis mit. Ich weiß nämlich schon insgeheim, sie liebt den Titel. Hätte sie am liebsten genauso auch auf dem T-Shirt stehen. Keine Sorge, 2026 steht unter dem Merch-Stern. Es gibt wieder neue T-Shirts. Und meine Gastfrau, die mir gegenüber sitzt, wird als erstes davon erfahren. So, seid ihr schon neugierig, wer hier ist? Es ist der 31.12.2025. Ihr hört die Folge jetzt erst Ende Januar. Aber ich möchte das unbedingt erwähnen, weil wir haben jetzt ein Jahr gewartet, dass sie hier sitzt. Und ich bin stinkestolz, weil in diesem Jahr ist so viel bei ihr passiert. Ich hatte schon den Riecher. Die Frau ist so famos, dass sie Fame wird. Und genau das ist dieses Jahr passiert. Ich krieg schon wieder Gänsehaut. Ja, Franziska, und schon habe ich den Namen gesagt. Damit musst du umgehen, wenn ich dir eine ultimative Lobhudelei ausspreche, weil ich bin ein Riesen-Fangirl von der Frau, die mir gegenüber sitzt. Und hier sitzt Franziska. Bekannt aus Film, Fernsehen und Instagram. Als Frau Berührungsraum. Und sie wohnt nicht in Berlin, aber sie hat Familie hier und ist zu Silvester in der Stadt. Wir wollten es letztes Jahr schon machen, da war ich leider ziemlich krank, dann haben wir es abgesagt und jetzt zum diesjährigen Silvester hat's geklappt. Hallo Franziska, schön, dass du da bist.
Hallo Maike.
Ihr zwei Gackerhühner, geht schon richtig gut los. Herzlich willkommen in meiner Berliner Küche. Toll, dass du da bist.
Danke, dass ich hier sein darf.
Wer Franziska noch nicht kennt, wehe, ihr klickt jetzt zu Instagram rüber. Wir haben hier schon ein Gläschen Sekt aufgemacht, natürlich am 31.12. und vor allem aus Freude, dass wir beide uns endlich sehen. Franziska macht ein Aufklärungskanal auf Instagram. Letztes Jahr um die Zeit hattest du 7000 FollowerInnen. Ja. Magst du mal ganz kurz sagen, wie viel du heute, Stand heute hast?
54.400.
Ich wette mit dir, Franziska, heute Abend sind es 55.000. Darauf erstmal Prost.
Prost.
Auf eine erfolgreiche Frau, die du bist, und zwar mit diesem Thema. Und jetzt steigen wir in diese Folge endlich ein. Ihr seid neugierig, ich weiß. Franziska, du machst Aufklärungsarbeit.
Ja.
Und das in einer Art und Weise. Es gibt ja einen Grund, warum du so erfolgreich bist. Du machst es so unfassbar charmant, authentisch und nahbar. Ich glaube, das ist der Grund, weil du so zum Anfassen bist. Ich weiß nicht, ob das richtige Wort dafür ist. Also erstmal kurz, du machst Sexual- und Paarberatung, richtig?
Ganz genau, ja.
Was bedeutet das mal kurz zusammengefasst?
Zu mir kommen Menschen und Paare, die Fragen oder auch vielleicht, ich sag nicht gerne Probleme, sondern Themen haben rund um ihre Sexualität und weitergehend auch über ihre Paarbeziehung.
Und das, glaube ich, ist schon der erste Punkt. Du sagst nicht Probleme, sondern Themen haben. Weil wir haben alle Themen mit Sexualität, oder?
Ja, absolut.
Es gibt niemand auf dieser Welt, wo es läuft wie geschnitten Brot.
Ja, ganz genau. Ich sage immer, wir wachsen einfach nicht im luftleeren Raum auf. Mhm. Daher haben wir alle unsere Päckchen hier und da an den unterschiedlichen Ecken mitbekommen.
Du bist außerdem Doula, habe ich gelesen in der Vorbereitung. Mhm. Für alle, die den Begriff Doula nicht kennen, kannst du das kurz sagen?
Eine Doula ist eine nicht-medizinische Geburtsbegleiterin. Mhm. Also man agiert da quasi ergänzend zum Team der Geburtshilfe und ist gänzlich da für das emotionale und körperliche Wohl der Frauen und auch weitergedacht als Entlastung für den Mann oder die Frau an der Seite der Schwangeren.
Oh, wie schön. Weil das Thema hatte ich auch noch nicht hier im Podcast. Mhm. Das nehme ich irgendwann mal anders auf, weil bei Franziska will ich unbedingt auf die Spezialgebiete hinaus. Ich finde es nämlich total faszinierend. Du sprichst Dinge so konkret an, aber ohne mit dem Zeigefinger zu zeigen oder belehrend zu wirken. Das kommt so natürlich aus dir raus. Und neulich hast du ein Reel gepostet, da sagst du, du sprichst über die Dinge so, wie du sie hättest hören sollen vor ein paar Jahren, gell?
Ja.
Wie kamst du dazu, also so eine Sexualberatung zu machen? Weil es nicht dein ursprünglicher Beruf.
Nein, in meinem früheren Leben war ich Fremdsprachenkorrespondent.
Ehrlich?
Ja, also was ganz, ganz anderes.
Naja, aber immerhin Kommunikation.
Mhm, ja. Und tatsächlich kam ich zur Sexualberaterin über einen, ich sag mal, rein egoistischen Weg. Ich wollte alles darüber wissen, damit es bei mir auch gut läuft.
Finde ich super.
Ja, das war einfach der Hintergrund. Ich bin auf die Idee gekommen, okay, ich bin schon Doula, wie kann ich mich breiter aufstellen? Und zuallererst war der Gedanke, ja gut, es gibt genügend Trageberatungen und Stillberaterinnen und was auch immer. Es gibt so viele wichtige ergänzende Berufe. Nichts davon hat mit mir resoniert und dann irgendwann saß ich abends dran mit meinem tollen Mann und war wieder am Brainstormen und habe dann gesagt, ey, die Leute erzählen mir alles, alles.
Mhm.
Die reden doch mit mir bestimmt auch über Sex. Und vor allen Dingen nach der Geburt eines Kindes ist die Sexualität ja nochmal ein ganz eigenes Thema und die Paardynamik danach ein eigenes Thema. Und vor diesem Hintergrund habe ich mir dann meine Fortbildung gesucht. Während der Fortbildung dann wurde mir aber sehr schnell klar, ah nee, halt, ich möchte das auf keinen Fall nur auf Eltern anwenden, sondern ich möchte wirklich alle abholen, weil ich die Themenbereiche, die unterschiedlichen, so spannend fand, da wollte ich mich nicht selber einschränken quasi.
Macht total Sinn. Ja. Und du bist auch jemand, du bist sehr präsent vor der Kamera, du hast auch ein USP, sagt man da so modern, ne? Also das, ich kann es jetzt gar nicht aussprechen, was es ausgesprochen heißt, aber du hast ein Wiedererkennungsmerkmal. Wenn man dich einmal gesehen hat, wird man dich sofort wiedererkennen, was total toll ist. Das ist bei mancher Leute Stimme, also Mariah Carey wirst du immer raushören. Das finde ich auch total toll, weil das zeigt, wie individuell und wie einzigartig wir wirklich sein können. Du bist eine Erscheinung. Doch, das nehme ich mir raus zu sagen. Erst einmal von deiner Strahlkraft. Absolut. Du bist ein leuchtendes Wesen. Du hast auch immer so ein bisschen verschmitzt bei der Sache. Immer mit so einem halben Augenzwinkern, ne?
Ja.
Ja, dann ist natürlich auch äußerliche Merkmale. Ich möchte sie euch kurz beschreiben, wenn ich darf, Franziska,
oh ja,
aus meinen Augen. Mhm. Also erstmal finde ich es total faszinierend, weil wir sind wirklich Fangirls voneinander.
Ja,
wir haben
total.
Uns echt geschrieben und finden uns richtig toll. Und ich liebe Menschen, die komplett anders sind als ich, weil ich bin ja so, wie ich bin und ich mag das, wenn jeder seine einzigartige Seite zum Vorschein bringt. Und du bist wirklich eine, warte, ich möchte das richtige Wort sagen, also mir kommt als erstes Bombenfrau, so wie Sophia Loren, weißt du, so eine Wucht, so eine Erscheinung, du bist einfach da. Da ist Franziska. Jetzt sieht man dich im Außen auch sehr oft mit deinem, ich guck schon direkt. Ich wollte es ein bisschen vertuschen, geht aber nicht.
Alles gut.
Weil Franziskas Dekolleté, ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Leute, da kann ich nicht anders als hingucken.
Ich habe sie auch extra heute dafür
mitgebracht. Du hast es mitgebracht.
Das extra mitgebracht. Mensch.
Ich liebe das, wenn Frauen dazu stehen. Also das Universum hat ja bei mir, also ich habe mich zweimal für hinten angestellt, deswegen ist mein Popo so schön knackig. Mhm. Für vorne habe ich vergessen.
Tö, man kann nicht alles haben, ne?
Und deswegen gucke ich natürlich bei Frauen, die wirklich also schöne, große Brüste haben, das sage ich jetzt auch mal offen, gucke ich gerne hin. Und bei dir guckt man einfach wirklich wahnsinnig gerne hin. Und das ist ja auch okay, weil sonst würdest du es nicht zeigen, oder? Wenn du nicht wollen würdest, dass da jemand hinguckt.
Ja, wobei ich habe ja ein ganz großes Thema mit der Sexualisierung von außen.
Ja, verstehe ich auch. Ist auch nicht cool.
Aber generell, ich denke, man darf Körperteile, die man an sich mag, durchaus auch zeigen.
Genau.
So, sei es jetzt der Lippenstift, der die Lippenform betont oder die Wimperntusche für die Augen oder was auch immer. Ja.
Ja, ich finde nämlich auch, dass es also von meiner Seite aus nicht sexualisierend gemeint ist. Tolles Dekolleté. Und es spricht überhaupt nicht dafür, die geile Titten. Oh, Leute.
Also erstmal ja.
Sag mal. Hat's recht.
Das große Thema, das wir ja da haben in unserer Gesellschaft, ist ja, dass wir gewisse Körperattribute oder gewisses Auftreten immer mit irgendetwas, mit einem gewissen Wert über diese Person oder einer Kompetenz oder auch fehlender Kompetenz gleichsetzen. Ich erlebe das manchmal auch in meinem Content, wenn ich wirklich, wie ich mir einbilde, fundiertes Wissen liefere und dann kommt irgendein Kommentar drunter mit, geil, Hupen-Content. So dieses, nee, du musst schon den Ton anmachen, wenn die Frau mit den Brüsten redet. Ist für mich kein Widerspruch, ja. Daher, ja, ich setze das bewusst ein. Wir hatten es vorhin auch davon. Instagram liebt das leider auch für die Reichweite. Aber ich mag es auch einfach an mir. Punkt.
So. Ja.
Punkt.
Ich habe jetzt meine Vorliebe nämlich dieses Jahr wieder entdeckt. Also 25, wir nehmen es ja noch auf, die letzten paar Stunden. Für meine Beine. Und meine Beine in Strumpfhosen.
Du hast so geile Beine.
Dankeschön.
Ich habe, es ist mir aufgefallen in deinen letzten Stories und ich habe nur gedacht,
die habe ich von meiner Mama. Die habe ich geschenkt gekriegt zur Geburt von meiner Mama. Es gibt nämlich ein Foto, da ist sie drauf in einer Reihe von sitzenden Frauen beim Abschlussball von der Tanzschule. Und ich habe mir den Spaß gemacht und einfach die Köpfe abgedeckt, weil das sind alles diese Petticoat-Kleider und dann siehst du die Beine. Und ich könnte dir sogar das Foto zeigen, zuhalten und du wüsstest, wer meine Mama ist, weil das sind exakt die Beine, die ich auch habe.
Schön,
oder? Und ich habe ja dieses Jahr dieses große Highlight gehabt, dass ich mich so freigeschwommen habe aus diesem Thema. Hier haben wir eine sexy 50-Jährige, die sich heiß anzieht, die auch gerne, ne, ich trage ja auch gerne Sachen, die eigentlich so richtig schön sexuelle Merkmale darstellen, wie ein Harness zum Beispiel. Ich würde auch gerne ein Halsband tragen, obwohl ich das nicht bin. Also ich bin niemand, der an einem Halsband gehalten werden möchte, aber ich erlaube mir es trotzdem. Und ich habe mich geoutet vor ein paar Folgen, dass ich ja, so laut ich im Außen bin, so leise bei meiner Sexualität bin. Und ich habe mich da immer so ein bisschen dann auch im Außen zurückgehalten. Und damit ist jetzt Schluss. Und diese Beine habe ich dadurch wiederentdeckt und vor allem in diesen schönen Strumpfhosen. Ah, ich mag es, verpackt angezogen zu sein, auch mit einem Rollkragenpullover. Ich liebe enge Sachen. Ich könnte mir auch ein Latexkleid für mich vorstellen.
Total.
Aber nicht wegen dem Material, sondern einfach so schön eingepackt zu sein. Ich bin aktiv Skifahrerin als Teenager gewesen. Ich habe diesen Rennanzug schon immer geliebt. Ja, ich weiß auch, wie er an mir aussieht und ich weiß auch, wie es aussieht, aber auch dieses Körpergefühl. Und ich glaube, das ist für dich auch so. Dieses Körpergefühl, du hast auch eine, also wenn ich das als Gymnastiklehrerin sagen darf, eine unfassbar schöne, aufrechte Haltung.
Dankeschön.
Was wirklich selten ist bei Frauen, die sehr großzügig mit Oberweite, boah, ist das scheiße, das auszudrücken. Wie sagt man denn das?
Die große Oberweite
haben, ja. Dann ist es oft so, die verstecken das und versuchen dann so einen Rundrücken zu machen. Das weiß ich eben aus meiner Berufskarriere. Weil, jetzt streckt doch nicht auch noch die Titten so raus. Bei mir war es immer der Hintern. Warum hast denn du so einen Entenarsch? Geh mal nicht so blöd. Entschuldigung! Der ist so gewachsen.
Ja.
Und das liebe ich an dir oder an auch grundsätzlich selbstbewussten Frauen, einfach zu sich selber zu stehen und zu sagen, ja, die sind auch toll, die Titten. Punkt. Wusstest du das schon immer?
Dass meine Brüste toll sind?
Ja.
Nein.
Und dass du sie so zeigen möchtest oder zeigen darfst?
Aber man muss dazu auch sagen, ich war ein extremer, sag mal, Spätblüher.
Ja.
Doch, mega spät. Also ich war, also wenn ich drüber nachdenke, ich glaube, ich habe so langsam Brüste bekommen mit 18. Oder so wirklich, wirklich spät. Ich war auch immer sehr, sehr klar. Also Pubertät hat sich einfach Zeit gelassen bei mir. Und das Spannende ist, glaube ich, für mich auch häufig noch, dass ich ich habe mich früher als Teenagerin sehr, sehr häufig dann weniger weiblich gefühlt, weil ich habe ja gesehen, worauf die Jungs abfahren. Ne? Ganz klar, man misst sich ja ganz stark an anderen und am Außen, hat mich mega verunsichert. Und ich habe heute noch die Momente, wenn ich dann was anziehe und so, das sind Brüste.
Hä? Was? Ehrlich?
Also ich ertappe mich ganz häufig dabei, dass ich das immer noch so in mir trage, wie es früher war, weil das war wirklich belastend. Ne? Einfach, ja, es klingt blöd, aber als Teenager, ich glaube, die wenigsten haben sich mega toll gefunden damals. Und jetzt dann dran zu gucken, ich sag's auch zu meinem Mann regelmäßig, so dieses, guck mal.
Freust du dich
immer
drüber?
Noch. Wie sagt man auf Englisch? The present that keeps on giving. Ich habe das Geschenk einmal bekommen, ich freue mich immer noch drüber.
Also besser geht's doch gar nicht.
Ja, ja. Ich finde, dass also Körperthemen generell, was ja auch viel in meiner Arbeit hochkommt.
Ja.
Ich habe ganz viel Körperscham, sollte ich X oder Y aussehen, mehr, weniger, was auch immer. Das kommt ja nicht aus uns raus. Das sind ja Themen, die von außen an uns rangetragen wurden.
Ja.
So. Und sich davon frei zu machen oder ganz neue Narrative dafür zu schreiben, das ist, glaube ich, die große Aufgabe. Und ich glaube, damit hängt auch witzigerweise diese Haltung zusammen, weil ich mich auch selbst ganz, ganz lange klein gemacht habe und immer eher nach hinten getreten. Ich war zwar immer eher extrovertiert und wenn ich dann mal da war, war ich auch da, aber innerlich, wie du sagst, leise, total. Und ich habe irgendwann für mich beschlossen, für wen mache ich denn das eigentlich? So, also kam irgendwann so die Frage, da war der Schlüsselpunkt, war, als ich Mutter wurde bei mir tatsächlich, mit 24. Wie alle, die jetzt denken, ja, das war geplant, das war gewollt.
Dass man das heutzutage dazu
ja,
sagen muss.
Ich wurde immer, also immer so, du bist so jung, Mama. So,
aber ja, ist es nicht verrückt, du bist so jung, zu alt.
Man kann es nicht richtig machen. Und da war der Punkt für mich, also das ist so dieser Klischeespruch, so ja, jetzt mache ich es ja nicht mehr nur für mich. Mhm. Aber es war wirklich so, da ist meine Tochter. Und ich hatte eine super schöne Geburtserfahrung, zweimal durfte ich die machen. Und es war dann so interessant, dann vorm Spiegel zu stehen damals, mit dem Körper, wie er noch nie war. Noch nie so rund, noch nie so weich, noch nie, ne, Körperflüssigkeiten, Entschuldigung, aus allen Öffnungen nach einer Geburt, ne. Und ich stand dran und habe mich ernsthaft angeschaut und gedacht, wie kann ich, Entschuldigung, so scheiße über mich denken, wenn ich das geschafft habe?
Mega.
Und dann habe ich angefangen zu gucken, okay, die positiven Konnotationen, die wir in unserer Gesellschaft haben, schlank, fit, dünn, sportlich, was auch immer, das bin nicht ich. Ich habe einen Spiegel, das bin ich nicht. Aber das bedeutet ja nicht zwangsläufig deshalb weniger wert, nicht weniger, vielleicht auch im Außen begehrenswert, obwohl wir ja nicht hinwollen, aber
sexy.
Diese Sachen. Und dann habe ich angefangen, andere Worte für mich zu finden. Zum Beispiel weich. Weich ist ein ganz großes, positives Wort für mich. Ich bin weich.
Oh.
Wenn wir über Brüste reden, das ist für mich mütterlich. Also ja. Ich sehe mich da ganz arg in meiner weiblichen Weichheit und kann dadurch viel, viel liebevoller über mich selbst denken. Weil der Schoß ist breit genug, da haben, als sie noch kleiner waren, beide meine Töchter drauf gepasst. Diese Brüste haben zwei Kinder gestillt. Mhm. Dieser Körper hat wahnsinnig viel geleistet und diese positiven Zuschreibungen, die ich gefunden habe für mich, die funktionieren. Ohne dem Außen, vielleicht zu entsprechen, dem, wie sagt man, dem Schönheitsideal von außen.
Das ist doch sowieso so irre, oder? Also, was ist passiert, dass wir von Marilyn Monroe hierher kommen? Zu Kim Kardashian, die schönheitsoperativ zusammengebastelt ist. Mhm. Mir geht es ja so mit dem Älterwerden gerade, ne? Also es wird ja ganz viel hochgespielt mit dem, wir werden Longevity und ich habe meinen Stoffwechsel gehackt. Ich sehe mit Mitte 50 aus wie 25.
Super.
Ich hoffe bitte nicht. Mhm. Also man sieht mir mein Leben jetzt auch schon an und es ist auch gut so. Und ich versuche natürlich gesund zu sein, aber ich will nicht mehr aussehen wie 25. Ich habe Falten um und die waren teuer. Die sind hart erraucht.
Ja.
Darf ich jetzt mal so schnippisch sagen?
Ne? Total.
Es natürlich geht immer um die Gesundheit an sich, aber dieses im Außen die Leute zu beurteilen, wie soll eine Mutter aussehen, wie eine junge Frau, wie soll überhaupt eine 50-Jährige aussehen, ey, scheiß drauf. Mhm. Solange es uns gut geht und wir uns selber lieb haben und wieder dieses Selbstliebe, das Wort ist so groß und es wird so rauf und runter gespielt, aber kann ich jetzt von mir aus nur sagen, das ist mein Rettungsanker gewesen und bei dir ja auch.
Ja. Zwei Sachen. Ich persönlich finde selbst, ich bin total bei der Selbstliebe, ja. Aber ich finde, für viele Menschen ist es ein Thema, was so völlig aufgesetzt wirkt.
Ja.
Da kommen die noch nicht dran. Und es ist völlig fein. Ich rede da ganz gerne von Selbstakzeptanz. So, ich komme dahin mit dem, was ich bin. Und alles, was ich bin, ist ausreichend. Und ich kann das akzeptieren. So, und ich glaube, das war ein guter Startpunkt auch für mich damals zu sagen, weißt du was, ich liebe das vielleicht noch nicht alles. Aber ich kann in den Spiegel gucken und sagen, das ist, was es ist und das ist okay. Und das finde ich so einen schönen Shift schon, der da passiert bei vielen dann.
Ja, die Frau hat einfach Ahnung. Genau so schaut's aus. So, ich grätsch mal ganz kurz rein, weil ich habe noch von was anderem Ahnung, nämlich A, von Geschenke machen und B, von Amorelie erzählt.
Ha, das war jetzt ein Übergang, der ein bisschen holprig war, aber relativ raffiniert gemacht.
Ein Übergang für die Götter. Du, Göttinnen.
Göttinnen.
Du bekommst ein Geschenk von mir.
Dankeschön.
Liebe Franziska. Und zwar ist es ein Paar-Vibrator. Ja, dein Mann sitzt ja bei mir im Wohnzimmer. Ja. Er hat dich hergebracht, hat dich begleitet. Ich habe schon zu ihm gesagt, boah, also ihr zwei seid so paarmäßig schon für mich ein Role Model. Also wirklich Vorbild, wo ich denke, wow, das hätte ich auch gerne. Das hätte ich auch gerne. Es ist so die Kategorie, ja.
Ja.
Und deswegen gibt's ein Paar-Vibrator.
Yes.
Du kannst mal ausprobieren. Oh, das ist eine schöne Farbe. Royal Blau.
Royal Blau.
Für die Königin und den König.
Das ist mein Zepter.
Warte, was? Geht er schon an? Ansonsten muss man es vielleicht laden. Manchmal sind die Dinger nicht geladen. Ich wünsche euch viel Spaß damit.
Dankeschön.
Und apropos Amorelie. Erwachsenenspielzeug? Ja. Bitte, aber mit Stil. Weil, Leute, ich freue mich nach wie vor riesig darüber, dass Amorelie Midlife Crisis Empowered meinen Podcast und mit mir zusammenarbeitet. Und das noch mindestens bis Ende Juni. Denn wenn wir schon über Sex, über Selbstliebe bzw. Selbstakzeptanz und das ganze herrliche Chaos, was in unserem Leben passiert, reden, dann bitte mit PartnerInnen, die wissen, wie man's richtig macht. Und Amorelie liefert alles, was vibriert, duftet, glänzt und verführt. Mit dem Code MILF, M-I-L-F, bekommst du bei Amorelie 15% auf alles. Sogar auf reduziertes, 70 Euro Mindestbestellwert und der Rabattcode MILF ist gültig bis zum 30.06.2026. Sexspielzeug ist ja unter anderem auch eine Kategorie bei dir auf Instagram, wo du wirklich drüber sprichst. Und ich habe es ja gerade vorhin schon gesagt, in einem Ton, der ganz viele Menschen abholt und du das so selbstverständlich rüberbringst, als würdest du ein Thermomix-Rezept vorstellen. Aber wirklich, wie machst du das? Kommt ganz natürlich aus dir raus?
It's fake it till you make it. Wirklich?
Ist es dir am Anfang schwer gefallen?
Total.
Ehrlich?
Total, ja klar.
Warum? Aus Scham?
Weil, ja, muss man, also ganz klar, man einfach so sagen, durch alte Botschaften, die ich auch sehr, sehr tief in mir drin habe, auch immer noch, aber auf die ich natürlich inzwischen deutlich weniger höre. Aber sie sind trotzdem, ab und zu poppt's hoch, so dieses, das macht man nicht.
Ehrlich?
Aber ich höre da nicht mehr drauf. Also ich sag immer, wenn Leute zu mir sagen, oh, ich könnte es ja nicht. Und ich so, ja, ich auch nicht, aber ich mach's halt trotzdem. Also.
Das ist ein geiles Argument.
Ja, also entweder ich mach was oder ich mach's nicht. Aber ich glaube, die großen Dinge passieren nie, weil wir uns wirklich trauen oder weil wir mutig sind, sondern weil wir einfach nur sagen, ich will mich jetzt da echt ein bisschen arg raus aus meiner Komfortzone, aber außerhalb der Komfortzone, da passiert die Entwicklung. Also
richtig. Raus. Und ich finde auch, da macht es am meisten Spaß, sich so herauszufordern.
Oh ja.
Du hast gesagt, dass du genauso jemanden wie dich gebraucht hättest. Deswegen machst du den Content und deswegen machst du diese Aufklärungsarbeit.
Ja.
Wo warst du denn vor 5 Jahren?
Warte, wir haben 25.
Ja, oder lass 8 Jahre her sein. Also such dir eine Zahl aus. Wo war denn dein Wendepunkt?
Mein Wendepunkt war nach der Trennung von meinem Ex-Mann, wo ich dann das erste Mal dann auch wirklich freifliegend war. Ich war so, also ich hatte nicht viele Beziehungen in meinem Leben, es waren 3, aber 3 lange. Bin jetzt eigentlich wieder in der zweiten Beziehung drin.
Wiederholungspärchen, nämlich.
Ja, und also ich bin immer von Beziehung in Beziehung in Beziehung gegangen und hatte nie wirklich Zeit da herauszufinden, wer ich eigentlich bin, was ich eigentlich möchte, weil eben, ja, ich aufgewachsen bin mit dem Glaubenssatz, den ja sehr viele haben, Frauen sollen begehrenswert sein. Weibliche Lust dient eigentlich der männlichen Lust, ne, mehr so als Katalysator. Immer willig, nicht prüde, aber bitte keine Schlampe. Darf ich das hier sagen?
Unbedingt. Okay.
All diese Skripte hatte ich in mir und habe mich in den Beziehungen entsprechend verhalten. So. Und habe mich dann irgendwann gefragt, warum habe ich denn überhaupt keinen Bock mehr da drauf? Also irgendwann im Laufe der Beziehung, ich habe immer behauptet, ja, Sexleben ist toll, alles wunderbar und fluffig und seine Lust ist ja meine Lust, ne? Wenn er Lust hat, dann, ja, voll schön. Und irgendwann in jeder Beziehung kam der Knackpunkt, wo es so ausgelaufen ist. Also nicht im positiven Sinne, sondern...
Habt ihr das verstanden, Leute?
Sondern wo ich einfach immer weniger Lust hatte, was zu großen Problemen geführt hat. Gut, Grenzsetzung war ein großes Thema, Übergriffe waren ein Thema, all diese Dinge. Aber Anfang 30, jetzt muss ich nachdenken, ich glaube, ich war 32, als ich dann das erste Mal für mich alleine war und dann beschlossen habe, okay, jetzt ist der Raum da irgendwo, auch mich zum ersten Mal mit mir selbst auseinanderzusetzen. Na, zum Beispiel auch, Selbstbefriedigung war nie ein Thema bei mir. Nie. Auch in der Teenie-Zeit nicht.
Das hast du so heißt, du hast es gar nicht gemacht.
Nein, aber ich hatte auch kein Bedürfnis danach, okay. Damals. Also, und da weiß ich nicht, ob das einfach ich war oder von außen auferlegt, weiß ich nicht. Aber auf jeden Fall war das nie ein Thema damals. Und eine Freundin von mir hat dann gesagt nach der Trennung so, du bestellst dir jetzt aber erstmal was Nettes für dich. Das habe ich getan und damit sind halt einfach verschiedene Dinge ins Rollen gekommen und jetzt habe ich den Faden verloren. Wohin wollten wir?
Was dein Wendepunkt war?
Genau. Nach der Trennung und dann eben die Sache, ich gehe jetzt auf die Reise für mich selbst, weil ich mal komplett losgelöst bin von Erwartungshaltung von außen. So. Ich war dann noch recht desolat emotional, möchte ich sagen, nach der Trennung und habe dann auch mal ganz kurz so einen Tinder-Ausflug gemacht, weil, oh, man muss sich ja die Hörner abstoßen. Erst, ja, wie viel waren, warte, 2 Männer zu dem Zeitpunkt in meinem Leben gehabt und dann meine Freundin zum Teil auch von außen, so die, ja komm, also ein bisschen was, es gibt mehr da draußen, wie wär's? Habe ich dann auch schnell rausgefunden, das rentiert sich nicht so sehr. wie du auch schon gesagt hast. Aber es war trotzdem spannend, raus aus der Komfortzone zu gehen und im Zweifel eben zu lernen, okay, nee, das brauche ich überhaupt nicht. Also ich habe da mich mit 2 Männern getroffen und danach das Projekt Franziska auf Tinder eingestampft. Also einfach nicht meine Welt. Und habe mich dann wieder, es war sehr gut, weil da wäre ich ja wieder im Außen gewesen, habe beschlossen, nee, ich bleibe bei mir. Ich arbeite im Inneren. So, und das war das Ganze, wo Bücher angeschafft wurden, wo Dokumentationen geschaut wurden, wo ich wirklich wie ein Schwamm angefangen habe, alles aufzusaugen, was mir in die Quere gekommen ist zu dem Thema.
Grandios. Also ich sitze hier schon wieder mit offenen Augen und offenen Öhrchen, weil die Tatsache, die du jetzt gerade gesagt hast, das findest du wahrscheinlich gar nicht so bombig, aber ich, dass du nicht 25, 30, 50, 100 verschiedene Dinge ausprobiert hast, sondern aus festen Beziehungen gelernt hast und es braucht nicht umso mehr Sexualpartner oder PartnerInnen oder auch nicht umso weniger. Und es spielt überhaupt gar keine Rolle, über Sexualität zu kommunizieren, wenn man nur extrem viel Erfahrung hat oder wirklich schon alles ausprobiert hat. Das finde ich jetzt gerade eine irre Information. Wow. Sondern einfach dein Interesse an dir und dem, was dir gut tut und was du für deine Lust brauchst.
Punkt.
Wahnsinn. Weil ich dachte ja immer, oh, jetzt auch, das ist auch ein Learning von mir dieses Jahr, ich muss noch ganz viel ausprobieren. Nee, Scheißdreck muss ich nicht. Ich muss ja für mich wissen, was mir gefällt und an den Punkt eben hinkommen. Und auch, dass du gesagt hast, dass es um diese Attribute geht. Beim Mann, wenn der Lust hat, habe ich auch Lust. Wenn der das möchte, möchte ich das auch. So ging es mir noch nie. Das habe ich nicht in meinem Leben erlebt. Bei mir war es eher andersrum. Insofern, ja, auch nicht immer ganz so schön, weil immer war ich diejenige, die mehr Lust hatte als der Partner.
Ja, also wenn Ungleichgewicht da ist, egal
ist
in welche Richtung,
ist es anstrengender. Immer, ist es anstrengender. Mhm. Aber wir sind schon von der Gesellschaft her danach, kannst du, glaube ich, auch durch deine Erfahrung erzählen, geprägt dafür, dass es um die männliche Sexualität in erster Linie geht, gell? Und nicht um die Bedürfnisse der Frau.
Ja, ganz häufig.
Deswegen ist da auch so eine große Wissenslücke.
Ja, und das Gemeine daran ist ja, dass wir uns gar nicht bewusst sind, dass wir in diesem Thema drin schwimmen.
Ja.
Also ich sehe das so häufig in meinen Beratungen, dass die Paare unwissentlich genau diese Schiene fahren.
Mhm.
Und da ist keine böse Absicht hinten dran. Das ist einfach so eine Dynamik, in die man reinrutscht, weil so ist es halt.
Ja, und es war ja schon immer so.
Und wenn ich dann von außen mit Fragen dann so ein bisschen den Spiegel vorhalte, dann macht es bei mir so diese Klär.
Und ich glaube, genau das ist der Trick, nicht der Trick, aber das ist die... Das Zünglein an der Waage, was deinen Content nämlich angeht, das selbst, also ich bin ja jetzt schon relativ, ich wollte jetzt gerade sagen selbst ich, weil ich ja schon jetzt sehr belesen und auch mich informiert habe und so, aber selbst bei mir passiert dieser Klick. So, boah, sie hat total recht, stimmt. Da habe ich noch nie drüber nachgedacht. Ich meine, da war jetzt ein Riesen-Eklat ja auch im Fernsehen bei irgendeiner Reality-Soap, wo der Typ sagt, ich habe ihren Heiratsantrag gemacht, Leute. Oder er spricht mit einem Mann und sagt so, ey, Alter, ich habe deren Heiratsantrag gemacht und dann hat die noch nicht mal Bock auf Sex an dem Abend.
Mhm.
Und das ist so, ja stimmt, der arme Kerl, jetzt war er doch so lieb und will sie schon heiraten und jetzt will sie nicht mit ihm bumsen. Und dann merkst du so, ey, stopp mal. Was ist denn mit ihr? Und dann tut sie ihm den Gefallen und dann nimmt er das so, ja gut, also ich habe sie dann überredet und dann hat sie auch eingesehen, dass es jetzt richtig ist, dass sie mit mir Sex haben sollte, weil ich habe sie ja schließlich gefragt. Also, aber ich sag's dir, Franziska, vor 5 Jahren wäre da noch gar keine Diskussion vom Zaun gebrochen.
Mhm.
Sondern es ist total normal, ja klar, wenn er Lust hat und ihr schon einen Heiratsantrag macht, dann muss auch abends was passieren. Warum denkst du, dass es so ein Thema ist, dass wir Frauen uns da so zurückhalten?
Es ist einfach eine Geschichte, die uns seit jetzt, okay, wenn wir es jetzt von vorne
aufrollen. Ja, ja, dann seit Hunderten von Jahren, ne?
Ich meine, das Patriarchat wurde vor 10.000 Jahren eingeführt, wo sehr wichtig war, dass du wusstest, von wem deine Nachkommen sind, ob das wirklich deine sind oder von einem anderen Mann, dem Grund und Boden gehört. Und damit war es ja wichtig, die weibliche Sexualität zu kontrollieren. Mhm. Damit fing das so an, wenn man ganz weit zurückgeht. So, davon sind wir ja nicht frei. Also egal, wie frei wir uns denken und wie frei uns Dinge vorgelebt werden. Also ich höre zum Beispiel auch regelmäßig von Frauen in meinen DMs oder auch in Kommentaren, die sagen, ich check das gar nicht, meine Eltern haben mir das ganz anders vorgelebt. Ja, aber du verlässt doch dein Elternhaus. Du siehst doch Filme, du liest doch Zeitungen und Bücher und du hörst deinen Freunden zu, du hörst Dinge in der Schule oder in der Arbeitswelt. Das geht ja nicht spurlos an einem vorbei. Auch wenn wir es gerne hätten, ne? Sondern das sind ja alles Themen, die jeden Tag auf uns einprasseln. Und egal wie abgeklärt wir sind, steht der Tropfen, hüllt den Stein. Also ist so ganz, es gibt die Handvoll Menschen, möchte ich gar nicht abstreiten, die völlig frei davon sind. Und ich feiere die total und ich weiß nicht, was für ein Obelix, wie hieß er?
Zaubertrunk.
Was für ein Zaubertrunk die bekommen haben. Aber die meisten eben nicht. Und ich glaube, was das noch schwieriger macht, ist dann, wenn ich an den Punkt komme, oh krass, das, was ich lebe, entspricht überhaupt nicht den Werten, die ich eigentlich haben möchte. Aber ich krieg's nicht hin, es anders zu machen. Und ich glaube, dann ist man in so einem richtigen Strudel drin, der es noch schwieriger macht, einfach rauszukommen.
Ja.
So, wo wir wieder beim Thema der Selbstakzeptanz sind. Ich bin so geprägt. Das ist okay, ich bin ein Mensch in diesem Zeitalter. Ging nicht anders. Ja. Und das als Startpunkt zu sehen, um dann sich auf die Reise zu machen, wenn man es denn möchte.
Da, siehst du, aber es wäre Konsent, ne? Also das möchtest du das oder möchtest du es nicht?
Ja.
Ich habe für mich festgestellt, dass ich oft Dinge mitgemacht habe, weil ich Angst vor der Reaktion hatte von meinem Gegenüber. Dass der verletzt ist, dass er enttäuscht ist. Bei solchen Sachen, als ich Tinder-Dates hatte, war auch, dass ich manchmal, und das echt hart, Angst hatte, dass mir was passiert.
Mhm.
Dass ich lieber zu Sachen Ja gesagt habe, weil ich dachte, das ist das kleinere Übel.
Mhm.
Anstatt meine Frau zu stehen, auf meine Bedürfnisse zu hören und zu sagen, das ist mir jetzt zu krass. Das ist mir dieses Jahr auch im Sommer, habe ich ja so ein bisschen Sexperimente gemacht, dass ich nach langer Zeit mal wieder Sex hatte, ist mir das aufgefallen, wie schwer das ist, zu sich selber zu stehen. Ich musste bei einem Menschen 5-mal Stopp sagen, bevor der wirklich aufgehört hat. Und dann wollte er mich noch davon überzeugen, dass das, was er macht, ja so gut ist, dass ich noch gar nichts davon weiß, wie gut es ist, wenn ich es denn nur zulassen würde. Und da habe ich nur den Stopp-Moment geschafft, indem ich gesagt habe, wenn du jetzt nicht aufhörst, haben wir zwei gleich hier ein Vertrauensproblem. Und das habe ich so ganz klar und deutlich gesagt. Und dann hat er gezuckt und hat aufgehört. Aber da habe ich mir an dem Moment gedacht, wie stark man sein muss als Person und vor allem auch als Frau. Ich sage es jetzt mal wirklich, zu sagen, stopp, nein, das möchte ich nicht. Ich möchte jetzt aufhören. Ich kann mir in meinen 20er Jahren nicht vorstellen, als ich so damals so ein bisschen gedatet habe, dass ich wirklich mal jemanden mit nach Hause genommen hätte, wie es die jungen Frauen heute machen, rummachen mit dem und plötzlich merken, nee, das war jetzt echt. Ich werde gerade schlagartig nüchtern, weil nach so einer gefeierten Partynacht kann man ja auch mal so ein bisschen über die Stränge schlagen und man merkt gar nicht, was man hier so tut. Und dann wird man aber so schlagartig nüchtern und merkt zu Hause, oh nee, stopp, das geht mir jetzt alles viel zu schnell, ich will das gar nicht. Ich hätte mich im Leben nicht getraut, das zu machen, weil ich Angst gehabt hätte, da kommt Gewalt oder da kommt Wut oder Aggression und ich komme aus der Nummer nicht raus.
Darf ich dich was fragen?
Bitte.
Wie bewertest du das?
Inwiefern bewerten?
Wenn du da drauf schaust.
Ja.
Auf die 20-Jährige, ja. Mitte 20-Jährige. Wie siehst du das, was sie da gemacht hat? Denkst du dir, die hätte das anders machen sollen? Die hätte das sagen sollen?
Sie tut mir wahnsinnig leid. Mhm. Sie hätte es nicht besser machen können in dem Moment.
Ganz genau, das ist was ich immer sage. Ich habe so viel genau solcher Gespräche. Und wenn ich dann sage, aber du hast doch in der Situation das Beste getan, was du wusstest, wie du es tun kannst.
Ja.
Und wenn man sich vorstellt, so, okay, ich habe mein Bestes gegeben für meinen Schutz.
Meine Sicherheit,
um vielleicht ein Familiengefüge zusammenzuhalten, von dem ich mich noch nicht lösen konnte, von was auch immer, oder um eine Beziehung zu halten, ob die jetzt gut oder schlecht ist, die Beziehung. Aber du hast doch nach bestem Wissen gehandelt, um für dich das beste Outcome zu erzielen.
Stimmt.
So, und ich finde, da muss man so nachsichtig sein mit sich. Wenn ich zurückgucke, natürlich lange ich mir permanent ans Hirn. Klar.
Ehrlich.
Ach.
Wir sind alle nicht davon gefeit, oder?
Und total. Und ich hatte da Situationen, wo ich denke, du hättest da 9 Jahre früher rausgehen sollen. Du hättest mindestens 5 Jahre früher da rausgehen sollen. Du hättest viel, viel früher da die Kante ziehen müssen. Aber ich konnte es nicht. Ich persönlich war dann ganz lange in der Verurteilung. Ja, ich war halt noch nicht so weit. Ich war halt schwach. Ich war halt unterm Scheffel. Ich war halt was auch immer, was ich alles war. Aber nee, eigentlich habe ich das Beste getan, was ich dachte, was funktioniert. Das ist okay, dass ich das jetzt mit 10 Jahren Abstand anders betrachte. Klar, macht man ja immer. Du hast
total recht.
Also dieses Wohlwollen, das ist ein ganz, ganz großes Wort, was ich sehr, sehr gerne benutze. Ich versuche immer wohlwollend auf Situationen, Menschen oder auch auf mich drauf zu gucken, weil ich immer denke, oh mein Gott, wir sind alle zum ersten Mal Mensch. Wir müssen doch alle gucken, wie wir klarkommen. Und daher... Ja, ich habe die Erfahrung gemacht, ich habe die nicht gemacht, ich habe mich das nicht getraut, ich habe das nicht gemacht, aber dafür habe ich vielleicht das gemacht. Ja, weil das damals richtig war in meinem System. So.
Stimmt total. Und jetzt, wo ich auch vor allem weiß, wie schwer das ist, da wirklich Nein zu sagen und wie viel. Ich meine, ich bin 52 und bin trotzdem noch, also ich arbeite an dem Thema People-Pleasing auch. Das kommt auch noch mit ins nächste Jahr. Weil das Handzeichen sprach gerade für sich. Sitzt du auch mit in dem Boot, Franziska?
Ich sag immer, ich bin eine recovering People-Pleaserin. Ganz schlimm.
Ja, es hat ja auch was Gutes. Also, ne, davon profitieren ja auch viele Leute. Ich mache es ja auch wahnsinnig gerne, gerade wenn es im Freundeskreis oder sowas ist, ne? Also ich bin ja auch immer sehr liebevoll mit allen Menschen, aber wenn es um wildfremde Männer geht, die ich eigentlich gerne hätte, dass sie mir absolut, das ist auch so süß, so klein Maike, ne? Hat ja gedacht, so, ich gehe da jetzt im Sommer, mache dieses Experimente und dann sage ich denen ganz genau, was mein Bedürfnis ist und dann finde ich einen Lover.
Der es so richtig gut mit mir meint und mir ordentlich besorgt. Wow, ich spreche heute mal ausnahmsweise kein Bayerisch, weil normalerweise, wenn ich sowas Peinliches erzähle, mache ich immer so ein bisschen Dialekt. Aber dafür habe ich eine andere Tonlage angenommen. Aber so dachte ich, ja, Pfiffkas, das geht auch nicht auf Knopfdruck. Da muss man, das muss man üben. Ich hasse das Wort müssen, aber das darf ich üben.
Genau,
ich darf üben, meine Bedürfnisse zu formulieren. Jetzt ist es ein bisschen schwierig, wenn man nicht mit jemandem zusammenwächst. Also, dass es so ein, über einen gewissen Zeitraum ist, weil ich sage, jetzt ein bisschen viel von mir erwartet, so beim, wirklich bei einmal Sex jetzt wirklich alles so auf den Tisch zu packen. So, warte mal, wir setzen uns jetzt erstmal hin. Hier habe ich ein Protokoll.
Ich habe meine Checkliste dabei. Hast du deinen Kulli?
Genau, klick, klick. Kreuzen Sie bitte an.
Genau.
Was wäre denn bei dir auf der Checkliste ganz oben? Einer der wichtigsten Punkte für dich?
Sind Stichpunkte oder sind Sätze?
Sowohl als auch.
Okay. Kommunikation und Konsens.
Ha!
So.
Konsens, da habe ich schon so oft in den Folgen drüber gesprochen und ich möchte es aber nochmal ganz klipp und klar erklären. Weil das finde ich nämlich auch was, was ich noch nicht wusste. Ne, Konsens ist ja, dass man miteinander spricht, was gefällt dir, was gefällt mir. Passt das zusammen? Und wenn es nicht zusammenpasst, finden wir eine Lösung, wie wir es nach deinen Wünschen so gestalten können, dass ich da auch mitgehen kann. Habe ich das einigermaßen gut erklärt?
Es ist ein Teil davon.
So, hier haben wir eine Fachfrau sitzen. Maike, also, halt die Fresse, Franziska.
Nein.
Doch, doch, gerne.
Also, im Englischen, wir hören viel dieses Consent. Mhm. Im Deutschen wäre es Konsens. Es geht dabei eigentlich, die deutsche Übersetzung für, wie sagt man da, in der Umgangssprache wäre Einvernehmlichkeit. Mhm. Das, was du gesagt hast, ist richtig. Wir sind beide klar darüber, was passieren wird und wie es passieren soll. Das ist das Erste. Wir sind einvernehmlich darüber. Das Zweite bedeutet, Konsens ist immer rückziehbar. Also ich kann zu jeder Zeit sagen, nee, passt doch nicht, tut mir leid, wir brechen ab. Per Definition ist Konsens auch immer nüchtern und klar. Also unter Alkohol, Drogen oder schlafende Personen können keinen Konsens geben. Und das Vierte, jetzt pass auf, ich muss selber nachdenken. Ah ja, und im Optimalfall ist Konsens enthusiastisch gegeben. Das heißt, wenn ich als... Wenn wir jetzt in einer Situation sind, wo eine Person sagt, ich würde aber so gerne mit dir schlafen und die andere sagt, ich weiß nicht, ach komm Baby, komm, bitte, ich hab dir doch einen Heiratsantrag gemacht, schlaf doch mit mir. Ja, okay, sie hat zugestimmt, aber da war keine Begeisterung dabei.
Stimmt.
So, also man kann zwar zustimmen, aber wenn ich unter Druck, hier Freiwilligkeit, ganz wichtig bei Konsens, wenn ich unter Druck oder auch aus Angst, wenn ich dazu sage, dann ist das nicht frei gegeben. Also Konsens ist ganz arg Freiheit eigentlich in meiner Entscheidung. Und wenn die nicht gegeben ist, dann sind wir eigentlich schon nicht mal mehr in einer Grauzone, dann sind wir schon im übergriffigen Bereich.
Das ist nämlich was, was ich glaube, wir Frauen wirklich die letzten 10 Jahre oder die letzten 5 Jahre echt lernen dürfen, dass wir so viel Einvernehmlichkeit brauchen oder das auch einfordern dürfen. Was ich nämlich auch spannend fand in der Unterhaltung dieses Jahr, hatte ich die ein oder andere darüber, dass es auch nicht bedeutet, bloß weil ich heute dazu Ja gesagt habe, dass es morgen noch genauso ist.
Ja.
Gerade in solchen Bereichen wie BDSM oder ja in so spielerischen Geschichten, wo es um Rollenspiele geht, so jetzt, ich überspitze das jetzt mal total, aber heute stand ich auf die Krankenschwester, habe das gerne angezogen. Heute habe ich mich da drin wohlgefühlt. Das bedeutet nicht, dass ich die nächsten 10 Jahre jetzt die Krankenschwester sein muss.
Ganz genau. Und ich glaube tatsächlich, dass viele sich an dem Thema anstoßen. Also das hört man immer wieder, so darf man gar nichts mehr.
Ja.
Oh, so, darf
dieser
ich nicht mehr.
Schlimmste Satz, so. Jetzt darf ich gar nichts mehr.
Und ich glaube, also wenn, ich sag das jetzt auch bewusst plakativ, wenn dieser Satz aus männlichen Mündern kommt, getroffene Hunde bellen, und wenn dieser Satz von Frauen kommt, ganz häufig sind es die, die noch nicht bereit sind, sich einzugestehen, wie viele Übergriffe sie per Definition erlebt haben, die sind nicht bereit für diese Konversation. Bin ich überzeugt davon.
Das gebe ich dir sogar recht.
Und das ist tatsächlich ein Thema, an dem ich schubweise auch immer noch arbeite. Ich habe, also wenn ich darüber nachdenke, was mir in meinem jungen Erwachsenenleben und
auch Erwachsenenleben passiert ist, wo ich ganz viel dachte, ja, komm. Also, ja, es war keine geile Situation. Also schlimm war es ja nicht. Ne? Mhm. Also das Bild im Kopf, ich wurde ja nicht in eine Hecke gezogen und da, ne? Mhm. Das ändert nichts an der Tatsache, dass da ganz viele Dinge passiert sind, die nicht okay waren. Die man, wenn man wollte, ums Eck zur Polizeistation gehen könnte damit, ja. Und dieses Bewusstsein dafür, und ich glaube auch, das ist was zum Thema Bereitsein und man darf da hinschauen, wenn man bereit ist. Ich glaube, dass ganz viele Frauen noch nicht bereit sind zu sehen, was da passiert ist, weil sie Angst haben davor, was da eigentlich war.
Und dann ist es so ein bisschen Schuldeingeständnis.
Richtig.
Auch, gell?
Also ja, weil man fühlt sich ja erst, ich habe es ja zugelassen. Ich habe ja Geduld. Ne, wenn ich überlege, ja, also es ist wirklich, es ist einfach so. Punkt. Und ganz viel ist ja im Bereich der Übergriffe super schwammig eigentlich für einen selbst, weil wir die Bilder im Kopf haben, wie so ein Übergriff aussieht oder wie eine Vergewaltigung aussieht, aber dass ja die Mehrheit häufig im eigenen Zuhause passiert, mit Menschen, die wir kennen, mit ein bisschen Bedrängen hier, ein bisschen Druck da, ach komm schon, und das, für diese Unterhaltung sind ganz viele nicht bereit. Ich war es ganz lange nicht. Ich war ganz lange nicht bereit dafür. Und ich habe jetzt vor ein paar Monaten erst wieder, ist eine neue Erinnerung hochgeploppt, schöne Dinge, wenn es Unterbewusstsein arbeitet, wo ich dann auch wieder dran saß und gemerkt habe, ah, scheiße, das war nicht okay. Nichts davon. So, und das dann überhaupt erst einzusortieren, so dieses, okay, das war jetzt nicht schön, aber war es so schlimm?
Das ist ja auch grundsätzlich, wir bewerten ja auch so gerne im Außen Leute, ah ja, so schlimm war das doch gar nicht. Ich habe erst neulich mit jemandem, völlig anderes Beispiel, aber früher mussten die Kinder am Tisch aufessen. Ich war auch eine, du isst jetzt auf, sonst gibt's morgen kein schönes Wetter, sonst darfst du nicht spielen. Ich durfte dann nicht fernsehen oder sonstiges. Das war immer eine Erpressung. Und ich habe das bis heute. Ich schaffe das oft nicht aufzuessen im Restaurant. Ich muss manchmal so ein ganz Fuzzi-Stück liegen lassen, weil bei mir gibt es nur Hunger oder schlecht. Ich habe das ganz oft, dass ich ganz schlimm Hunger habe. Also ich bin auch hangry. 10 Minuten. Willst du auch nicht? Du auch?
Ich bin unausstehlich, wenn ich Hunger habe.
Ja. Und also ich habe entweder richtig dolle Hunger und dann esse ich und dann wird mir schlecht. Und dieses Schlechtsein ist ein ätzendes Gefühl. Also lasse ich manchmal gerne ein Stück liegen. Und dann ging es wirklich um diese Diskussion bei Kindern. Das kannst du doch nicht. Also so schlimm ist das jetzt. Hast du gut aufgegessen? Und ich finde, das ist heutzutage ein absolutes No-Go, Kinder zum Aufessen zu zwingen. Ja.
Ich habe 2 Töchter.
Ja.
Die sind inzwischen 14 und 10. Also nicht mehr klein. Ich habe das durch. Ich habe diesen Teil der Erziehung, finde ich auch furchtbar, der Begleitung ins Leben, durch. Und es war ganz faszinierendes passiert. Die haben ein gesundes Verhältnis zum Essen.
Und das,
Punkt. Ja. Das hatte ich zum Beispiel auch nicht, weil ich bin auch so aufgewachsen. Und da fängt ja Konsens an.
Richtig.
Da fängt die körperliche Selbstbestimmung an.
Ja.
Wenn ich spüre, ich bin satt und jemand von außen sagt mir, dein Gefühl ist falsch, ich erwarte, dass du das jetzt machst. Die Oma hat gekocht.
Richtig.
Die Sonne scheint nicht. Wenn du nicht auf isst.
Gibt's morgen schlechtes Wetter.
Ja.
Total.
Wie absurd ist das?
Ja.
Ich habe zum Beispiel bei meinen Töchtern, gut, spannenderweise, ich muss eingestehen, ich habe eine sehr gute Esserin und dann eine speziellere Esserin. Möchte ich gar nicht unter den Teppich kehren, das ist so. Aber die Frage, die ich immer stelle, ist, bist du satt? Und dann kommt immer so, ja, bist du wirklich satt? Ja, alles klar. Thema durch. Ich habe auch ein Riesenthema damit, wenn Leute ihre Kinder dazu zwingen, alles zu probieren.
Obwohl sie keine Lust drauf haben.
Habe ich auch ich weiß, ich bin da auch nicht frei von, manchmal rutscht man einfach rein, weil ich das auch mitbekommen habe.
Scheiße, das habe ich auch schon oft gemacht.
Ey. Aber ich mache das, ich zwinge mich ja auch nicht, wenn ich auf den Teller gucke und ich sehe was und denke mir, huch. Nee, gibt's nicht. Also da fängt's bei mir schon an.
Aber es fällt mir jetzt gerade wie Schuppen von den Augen, wie krass parallel ist das zur Sexualität.
Oder genauso, also ich bin da vielleicht sehr hippie-dippy mit meinen Töchtern, aber auch zum Beispiel das Schlafthema. Die durften so lange bei mir oder bei uns im Familienbett schlafen, wie sie es gebraucht haben. Und sie sind ins Bett gegangen, wenn sie müde waren. Meine Kinder haben nicht einmal Theater gemacht beim ins Bett gehen, weil sie mussten. Sondern das war immer ein, also auch heute noch kommt irgendwann so dieses, ich weiß, heute Abend ist Silvester, ich weiß ganz genau, meine Jüngste wird spätestens um 11 kommen. Wie lange ist es denn noch? Also das ist gar kein Highlight, lang wach zu bleiben, sondern es ist einfach ein, was sagt dir denn dein Körper? So, und wir fahren diese Schiene durch. Meine Stipulation ist, deine Schule darf nicht drunter leiden, deine Leistung. Wenn du mir im Unterricht einpennst, dann regulieren wir. Aber ist nicht. So, mal geht's um 8 ins Bett, mal geht's um 10 ins Bett. Das ist Jacke wie Hose. Die haben da Körper. Also ich möchte, dass die wirklich dieses Gefühl für ihren Körper kriegen. Also das ist was, wo mir so, so wichtig ist.
Das klingt total toll.
Und weil, also ich hatte das nicht in dem Sinne. Also ich hatte auch ein mega entspanntes Elternhaus eigentlich. Aber die Botschaften waren trotzdem da. Vielleicht waren es mal im Flachs gesagte Sätze. Aber auch da steht der Tropfen hüllt den Stein. Mhm. Oder ich habe, was bei mir natürlich auch mit reinkommt, also ich habe, ich wurde mit beidseitigen Klumpfüßen geboren. So, ich bin sehr zügig nach der Geburt, wurde ich operiert, war über eine Dekade auch in Krankengymnastik, bis ich blockiert habe, weil ich nicht mehr wollte und konnte. Und tatsächlich ist es so, dass zum Beispiel Schmerz von Tag 1 ein Begleiter ist. Also ich habe jeden Tag, also ich bin chronische Schmerzpatientin dadurch. Und ich bin so häufig, nein, ich mache das, ich kann das und ich will das, weil auch von außen immer wieder gesagt wurde, so, du bist so stark, Franziska. Absoluter Hass. Ich hasse den Satz. Ich will nicht wissen, wie stark ich bin. Ich will gern wissen, wie weich ich sein kann.
Oh,
aber
nein, mein Herz zerspringt
dieses
gerade.
Thema, dieses du bist so stark und du packst das und jenes und
Lebt dir ja auch nichts anderes übrig.
Eben,
und genau das ist der Grund, warum du so stark bist.
Und deswegen will ich das für meine Töchter nicht. So dieses, ihr dürft weich sein. Dann machst du das halt nicht. Dann schaffst du das halt nicht. Wen interessiert's? Wen?
Oh, was für eine Aussage.
Und ich bilde mir ein, dass sich das auch übertragen wird auf ihr späteres Leben. Eben, wann fühlt sich was gut an, wann fühlt sich was nicht gut an? Ja, wir haben Situationen gehabt jetzt schon, ne, meine Große ist 14 und ich mag nicht zu viel erzählen, weil, ne, ist ihr Privatleben. Aber dann hat sie zum Teil wurden da schon aus dem Freundeskreis dann einfach Sachen erzählt und dann die Kleine dran hockt mit, hä? Das verstehe ich nicht, sie hat doch Nein gesagt. Also sogar sie
ist schon so weit,
dass es verstanden. Und das ist so die große Hoffnung, wo ich immer drin. Ich glaube, es ist ein normales Ding, dass man immer auf die Nachfolgegeneration draufschaut und hofft, hey, komm, ihr macht das besser. und da, ja, das ist so mein Ding, wo ich sage, okay, wir müssen einfach klar kriegen, wo sind die Grenzen, wo sind die Möglichkeiten und Konsens, ja, in jedem Lebensbereich. Und nein, dadurch verweichliche ich eine Gesellschaft nicht. Nein, dadurch schaffe ich keine Gesellschaft, die nur noch 20 Stunden die Woche arbeiten will, nicht belastbar ist und alle im Burnout und alle in Depression. Nee, überhaupt nicht.
Ja, das ist nämlich das, was...
Das ist so die große Sorge, die da mitschwingt. Nee, bin ich überzeugt davon. Da ist mein Lieblingsspruch. Und zwar, meine Oma sagte immer, und sie meint es negativ, sie sagt immer, ja, wenn jeder an sich denkt, ist an alle gedacht. Das hat sie immer abfällig gesagt, wenn ich als Kind ein bisschen egoistisch auf mich geguckt habe. Egoistisch, in Anführungszeichen. Und ich finde diesen Satz aber so gut. Weil was machen wir im Flugzeug zum Beispiel? Wir setzen immer
uns als erstes
die Maske auf uns selbst und dann helfen wir anderen. Wenn an alle gedacht ist, wenn es mir gut geht, kann ich eine supergeile Mutter sein, ich kann eine supergeile Partnerin sein, wenn ich das möchte, ich bin ressourcenreiche Freundin, ich kann geil arbeiten, wenn ich möchte, ne? Also wenn jeder an sich selbst denkt, ist an alle gedacht. Ja, so wunderbar.
Das finde ich ein Bombensatz.
Oder?
Und ich finde es vor allem total krass, dass wir beide, ne, wir sind ja wirklich zwei echt starke Persönlichkeiten. Es ist im Außen. Und das wird nämlich ein Punkt für mich sein, 2026, dass ich auch die weiche Maike sein möchte. Weil diese Stärke ist antrainiert, weil wir hätten es sonst nicht anders geschafft. Und wie schön, dass du das mit deinen Töchtern anders machst. Dass das ein ganz natürliches, aus sich rauskommendes, die hat doch Nein gesagt, das ist doch völlig in Ordnung.
Mhm.
Und vor allem auch seine Wünsche sich traut, seine Wünsche zu formulieren. Sich traut, seine Bedürfnisse zu sagen. Selbst wenn man nochmal nachschlagen möchte. Selbst wenn ich nochmal, weil das war auch immer wieder bei mir ein Thema, dadurch, dass ich die Partnerin war, die mehr Sex haben wollte, als mein Partner immer die Notgeil alle Nymphomanen. Ja, was ist das für eine Bezeichnung? Ich habe auch in dem Zusammenhang einen ganz tollen Satz von einem Mann per Instagram auch bekommen. Jeder Mann möchte eine Frau, die immer Lust auf Sex hat, bis zu dem Zeitpunkt, bis er eine Frau hat, die immer Lust auf Sex hat.
Das glaube ich auch.
Aber bei all dem, wir sind nämlich schon fast am Ende der Folge, Franziska. Nein. Wenn du so viel über Sex sprichst, ich finde das jetzt noch so eine ganz coole letzte Frage. Hast du immer noch Lust auf Sex?
Ja.
Weil manchmal ist es ja dann so ein bisschen abgründig, dass man so viel drüber weiß und das so viel Thema ist im alltäglichen Leben. Macht das für dich noch spannender?
Es bereichert meine Sexualität auf jeden Fall. Weil ich, glaube ich, ganz viele Themen einfach auf dem Schirm habe und die dann quasi mit meinem Mann auch teile. Ne? Ganz viele Sachen, wo wir einfach wirklich in der schonungslosen Kommunikation sind. Und weil wir das sind,
wird's nur besser.
Kommunikation ist das beste Gleitgel.
Das hast du heute gebracht. Ja. Das fand ich das Beste. Rutscht gut rüber ins neue Jahr, denn wisst ihr, dass Kommunikation das beste Gleitgel ist? Ja. Das finde ich, kann man so als Schlusssatz stehen lassen.
Wunderbar.
Danke, Franziska, für dieses tolle Gespräch. Wenn ihr Lust auf ihren Content habt, den ich euch wirklich aller wärmstens ans Herz legen möchte, findet ihr alles in den Shownotes. Frau Berührungsraum auf Instagram. Müsst ihr nicht lange suchen, klickt einfach auf das Knöpfchen, das da unten im Text drin steht. Dann könnt ihr auch dran teilhaben und davon zehren und davon lernen, was Franziska alles so raushaut mit ihrem wunderschönen Dekolleté.
Dankeschön.
Ich wünsche euch allen noch ein, ja, kann man das noch sagen, Ende Januar, weil da wird die Folge ausgestrahlt, ein richtig tolles, sensationelles, glitzerndes, aufregendes, gesundes, vor allem gesundes, großartiges, grandioses Jahr, das total unter dem Konsent deiner Bedürfnisse steht. Das wünsche ich dir. Passt auf euch auf, wo immer ihr uns gehört habt. Wenn ihr Lust habt, dass Midlife Crisis weitergeht und richtig schön erfolgreich durch die Decke startet, weil Franziska, ne, das haben wir uns für dieses Jahr 26, schreiben wir uns auf die Fahne. Jetzt geht's durch die Decke. Dann verteilt Sterne, leitet den Podcast weiter an Familie, Freunde, Mama, Oma. Ne? Omas hören es vielleicht auch ganz gerne. Bleibt dran und hört weiterhin zu, weil ich sag vielen, vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Und dir, Franziska, sag ich ganz lieben Dank, dass du heute hier warst.
Danke, dass ich da sein durfte.
Passt auf euch auf da draußen. Tschüss. Tschüss, Franziska. Dein Winken hat man jetzt nicht gehört.
Ich weiß.